Also die Idee dieses Kulturhackathons, was ist Coding Da Vinci, ist letztendlich, man packt zwei Welten zusammen. Auf der einen Seite engagierte Menschen aus den Kultur- und Gedächtnisinstitutionen, dazu einwandfrei digitalisierte Kulturgüter, die keine, wo keine Lizenzen drauf sind, das heißt, dass man sie auch wirklich lizenzfrei nachnutzen kann, und engagierte Entwickler, Entwicklerinnen, Kulturinteressierte. Und man braucht natürlich einen passenden Rahmen, und den geben die Gründer letztendlich vor. Also dieses Format Coding Da Vinci, die Kulturhackathon, ist 2014 gegründet worden. Die erste Veranstaltung damals war in Berlin. Hat dann zwei Jahre lang bundesweit stattgefunden, und seit 2016 ist das Event dann in die Regionen gegangen. Das heißt, es gibt inzwischen Coding Da Vinci Nord, Süd, Ost, West. Also Ost hat jetzt gerade vor zwei Wochen Preisverleihung und Präsentation gehabt. Im Moment läuft gerade Rhein-Main an, und wir sind dann die nächsten Anfang 2019. Und was eigentlich rauskommen soll, wenn ich auf der einen Seite die Kulturinstitutionen mit ihren Datensätzen habe und auf der anderen Seite dann junge kreative Köpfe, die sich überlegen, was man damit eigentlich machen kann. Was rauskommt, ist klar, eine enorme kreative Vielfalt von Projekten, alle offen ihrerseits zur Nachnutzung und Weiterentwicklung. Das ist das Grundprinzip von Coding Da Vinci. Das heißt, auch alle Projekte, die seit 2014 entwickelt worden sind, alle Datensätze, die zur Verfügung gestellt wurden, sind immer noch auf der Seite von Coding Da Vinci auch abrufbar, stehen da zur Verfügung. Das heißt, man kann jetzt auch mit Datensätzen von 2014 arbeiten oder kann die Datensätze, die jetzt neu zur Verfügung gestellt werden, mit einem alten Datensatz koppeln oder Ähnliches. Das ist aber ein Punkt, wo die Kulturinstitutionen immer ziemlich schnell anfangen, mit sich zu ringen, ob sie damit eigentlich einverstanden sind. Das heißt, die Timeline, wir sind echt extrem früh dran. Im Moment machen wir diese Infotour Juni, Juli, ganz betont an den Hochschulen, weil wir eben die Möglichkeit geben wollten, jetzt im auslaufenden Sommersemester die Ohren zu spitzen und zu wissen, da kommt was, dass man dann Möglichkeit hat, im Wintersemester was vorzubereiten, also gerade vielleicht bei den Universitätssammlungen dann auch Datensätze aufzupolieren, überhaupt welche herzustellen, das mal ins Semester einzubauen. Und im Sommersemester könnte man dann also wirklich das Event einbauen. Das heißt, das eigentliche Event steigt am 6. 7. April 2019, das ist die große Kickoff-Veranstaltung. Sprich, da kommen die Kulturinstitutionen und die Gamer zusammen für zwei Tage. Die Vertreter der Kulturinstitutionen stellen ihr Haus, ihre Datensätze vor. Und die Gamer, die Coder, finden sich dann auch da zusammen. Letztendlich stelle ich es mir so vor, wie das, was ihr nachher dann vorhabt, in kleinen Teams, und suchen sich die ein oder andere Aufgabe, den einen oder anderen Datensatz, und sind dann da zwei Tage mit Entwickeln beschäftigt. Müssen aber nicht fertig werden an dem Wochenende, sondern es kommt danach eine Sprintphase von sechs Wochen, in der die Projekte weitergetrieben werden können. Und fertig, präsentationsfähig müssen sie dann sein am 18. Mai in Nürnberg in der Tafelhalle. Also wir haben auch unsere beiden Events von den Lokalitäten her aufgesplittet, haben gesagt, Coding Da Vinci Süd ist nicht Coding Da Vinci Bayern oder Coding Da Vinci München, sondern wir machen hier unterschiedliche Standbeine und machen also das Kickoff in München in der Stadtbibliothek im Gasteig durch die ganzen Bibliotheksräume verteilt, und die Preisverleihung dann in Nürnberg in der Tafelhalle im Kunstkulturquartier. Das heißt, hier, wer den Gasteig nicht kennt in München, also da durch den ganzen Raum werden wir uns verteilen zwei Tage lang, auch mit unterschiedlichen begleitenden Workshops dann, die da auch noch dabei sind, so als Rahmenprogramm letztendlich, und Preisverleihung dann, also eine Präsentation aller Dinge, die entwickelt worden sind, aller Projekte, also quasi eine Ausstellung, Vorstellung der einzelnen Prämierung durch eine Jury. Und Hanida Rümelin hatte sich bereit erklärt, hier dann auch mit einer Keynote präsent zu sein. Also mit dem bin ich am Zentrum Digitalisierung Bayern relativ eng verbunden, was jetzt den thematischen Austausch, die Themen angeht, arbeiten wir sehr eng zusammen, und er hatte sich da auch schnell bereit erklärt. Wo kommt Coding Da Vinci eigentlich her? Wer sind die Gründer? Also die Gründer sind die Deutsche Digitale Bibliothek gewesen, 2014 die Servicestelle Digitalisierung Berlin, die Open Knowledge Foundation Deutschland und Wikimedia Deutschland. Die sind auch immer noch präsent bei uns. Also sie stellen immer noch den Rahmen zur Verfügung, letztendlich die Homepage, die wir füttern können mit den Datensätzen und unseren Informationen. Die gucken auch darauf, dass das Corporate Design gewahrt bleibt und es letztendlich der Rahmen auch immer derselbe bleibt. Weil natürlich jedes Regionalteam hat so ein paar Ideen, was man noch so anbauen könnte sozusagen. Also wir haben jetzt gesagt, als Alleinstellungsmerkmal, wir wollen ganz verstärkt an die Hochschulen und die Unis noch rangehen. Zum einen eben an die Lehrstühle für Design, die Fakultäten oder Informatik, um da auch Leute zu haben, die dann was entwickeln können. Auf der anderen Seite eben die Universitätssammlungen, die Bibliotheken, die hier neben den großen Kulturinstitutionen, neben den großen Museen mitspielen könnten als Datengeber. Relativ einfach, damit auch die Möglichkeit haben, eine Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, weil die meisten Sammlungen haben diese Möglichkeit nicht. Also ich kenne es ganz gut. Ich habe in Tübingen die Sammlung 5 Jahre geleitet. Ich hatte 3 Sammlungen unter mir, eine Originalsammlung, eine Gipsabgusssammlung, eine Fotosammlung. Insgesamt hatte ich eine halbe Stelle, hatte Lehrverpflichtung und sollte auch noch Ausstellungen machen und Öffentlichkeitsarbeit. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und wenn man da eben mal so eine Möglichkeit hat, neben den großen Institutionen mitzuspielen, diese Möglichkeit wollten wir den Unisammlungen auch mal geben. Anderer Fokus ist noch ein anderes Alleinstellungsmerkmal, dass wir gucken, dass wir auch quasi eine Schülervariante noch hinkriegen in dem Rahmen, also dass man mit diesen Kulturdatensätzen auch arbeiten kann in einer kleinen Variante für Schülerteams. Da sind wir im Moment auch noch dran. Das heißt, die Gründer schauen immer so, dass das Dach gewahrt bleibt und jedes Regionalteam setzt so seine eigenen kleinen Akzente noch. Wer ist das Regionalteam? Bayerische Akademie der Wissenschaften, ist heute mit Eckhard Arnold vertreten. Das Bayerische Filmzentrum haben wir mit dabei, das Deutsche Museum, Games Bavaria ist mit eingestiegen. Die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern waren letztendlich so die, die den ersten Anstoß gegeben haben, das Event nach Süden zu holen. Die Münchner Stadtbibliothek ist mit eingestiegen. DHMUG-Netzwerk Digital Humanities, das bist nochmal du sozusagen, hast ja deine Doppelfunktion wieder. Und vom Zentrum Digitalisierung Bayern bin ich jetzt als Koordinatorin der Themenplattform Digitalisierung in Bildung, Wissenschaft und Kultur mit dabei. Also es ist letztendlich an meiner Themenplattform angedockt im Moment, das Event. Unsere Partner, die ersten, die wir jetzt haben, die Tafelhalle im Kunstkulturquartier haben wir schon erwähnt und die Eisbach-Getränke, also hier. Bitte zugreifen, werdet diese Limonaden noch schätzen oder hassen lernen im Laufe des Events.
Es gibt 9 verschiedene Geschmacksrichtungen, also, wenn die eine nicht so gut ist, probiert eine raus.
Wenn wir Glück haben, hat er bis nächstes Jahr dann noch 1/10, also er arbeitet dran, 2 Sixpacks voll zu machen, hat er gerade gesagt, also er braucht gerade noch Inspiration für die nächsten 3 Sorten. Gut, Alleinstellungsmerkmal hatte ich gerade schon was gesagt, braucht man nicht mehr. So, das heißt, jetzt mal kurz ein Blick, was kann jetzt da eigentlich rauskommen aus diesen Datensätzen. Also auf der einen Seite haben wir beispielsweise Fahrkartensammlungen, wir haben Vogelstimmen oder Tierstimmen, wir haben Bilder, wir haben Fotografien, das stellen die Kulturinstitutionen zur Verfügung. Und was wird dann eigentlich da draus? Ich habe jetzt einfach mal 5 Projekte rausgegriffen, damit man so ein bisschen Eindruck hat, was da rauskommen kann. Das ist eine App, die heißt Zeitblick und sie spielt letztendlich mit dem Chamäleon-Effekt, also dass einem Personen, die eine ähnliche Mimik haben oder eine ähnliche Gestik, einem erstmal auf den, sympathisch sind. Das heißt, ich kann mit der App ein Selfie machen und bekomme dann aus der Datenbank des Museums für Kunst und Gewerbe ein Bild, was mir möglichst ähnlich ist, also nach der Kopfwendung oder dem Lächeln oder Nicht-Lächeln. Also das Selfie da unten bin zweimal ich, einmal auf dem Erdbeerfeld, einmal im Homeoffice und was mir dann dazu gegenübergestellt wird, spricht für sich, was dann da kommen kann. Das heißt, es ist jetzt eigentlich gar nicht erstmal so ähnlich, aber was es auf jeden Fall hat, ist ein Überraschungseffekt. Also man lacht erstmal und schmunzelt und denkt sich, was ist jetzt hier eigentlich ähnlich? Ich kann dann über das iDirekt in die Online-Datenbank des Museums reingehen, kann mir die Fotografie anschauen. Das ist jetzt in dem Fall ein Pool von 1300 Schwarz-Weiß-Fotografien, kann mir die Informationen zum Bild angucken. Ich kann es auch dann direkt halt mit meinem Freundeskreis teilen über WhatsApp, Instagram oder Ähnliches. Dann ist der Standardtext immer, guck mal, habe ich gerade gefunden, soll mir angeblich ähnlich schauen. Ist also letztendlich spielt's mit dem Medium Bild, also Fotografie Anfang des 20. Jahrhunderts und heute. Also von den Personen hier wird es 1 bis 3 Fotos vielleicht gegeben haben in ihrem Leben. Wie viele Selfies mache ich eigentlich so am Tag? Ist ja so ein bisschen die Frage, die so halb ernst im Raum steht letztendlich. Also das Medium Bild und zum anderen einfach ein Einblick und man bringt mal seine Stücke mal unter einem witzigen Aspekt unter die Leute sozusagen. Das wäre jetzt mal ein Hintergrund, der für die Kulturinstitutionen vielleicht mitgespielt haben könnte. Ganz andere Idee steht hier dahinter. Fritz reist um die Welt, ist ein Crowdsourcing-Tool geworden. Dahinter steht eine Fahrkartensammlung des Deutschen Technikmuseums, also sind 100.000 Fahrkarten, Anfang des 19. Jahrhunderts von einem Opernsänger namens Fritz Helmuth gesammelt. Letztendlich steht auf diesen kleinen Fahrkartenschnipseln nicht mehr drauf als der Abfahrtsort, Ankunftsort, Reisetag und die Klasse 1 bis 3 und der Preis. Und wir können jetzt quasi alle mitsortieren. Also diese Fahrkartenbestände waren unsortiert und wir alle können jetzt quasi mithelfen. Jeder kann Fahrkarten sortieren, indem er die Daten in die Maske eingibt. Und ich habe dann einen Erkundungsmodus hinterher, wo ich dann auch schon sehen kann, wo verstärkt die Reisetätigkeit von diesem Fritz Helmuth gewesen ist. Also er ist wirklich Anfang des 20. Jahrhunderts weltweit gereist. Und man sieht dann natürlich so die Schwerpunkte, die regionalen. Also damit natürlich auch eine Möglichkeit, dass Wissenschaftler hinterher, die sich mit der Reisetätigkeit im 19. Jahrhundert beschäftigen, Möglichkeit haben, auf diesen Arbeiten aufzubauen. Also völlig anderer Ansatz. Dann haben wir den Zwitscherwecker im Angebot, den ich noch nicht getestet habe, weil er leider fürs Android-Handy und nicht fürs iPhone da ist. Wir haben es jetzt im Zug noch probiert, aber im Moment scheint da gerade gar nichts zu...
Das ist aus dem Game Store raus, wobei man natürlich auch ehrlicherweise sagen muss, die meisten Sachen bei Coding Da Vinci, die machen eine Zeit lang Spaß, aber klar, die Leute machen dann andere Sachen. Und ich habe den jedenfalls nicht mehr gefunden in dem Play Store.
Ja, also. Wir fragen nochmal nach, weil ich würde immer gerne wissen, wie er eigentlich dann wirklich
sich wegen ist. Die könnte man ausprobieren.
Die kann man sich anschauen. Also letztendlich sind es Vogelstimmen, die da zugrunde liegen. Man hat dann, wird durch eine Vogelstimme geweckt, hat vier Auswahlmöglichkeiten zu erraten, welcher Vogel es ist, der einen gerade weckt. Wenn man den richtigen erwischt, dann bekommt man die Infos zum Vogel. Wenn man daneben klickt oder nicht weiß, welcher Vogel es ist oder einfach zu müde ist, dann geht der Wecker halt nicht aus, sondern man muss nochmal raten. Also letztendlich muss man so lange raten, bis man den richtigen Vogel erwischt hat. Vorher schaltet sich der Wecker nicht aus. Das ist also auch eine ganz spielerische Möglichkeit, um einfach mal sein Potenzial, in diesem Fall sind es dann Vogelstimmen, an den Mann, an die Frau zu bekommen. Dann gibt es auch ein bisschen komplexere Anwendungen, also es ist jetzt mal eine aus dem Bereich AR, es war auch eine VR-Anwendung letztes Jahr mit dabei, wo man die Berliner Mauer am Ort des Geschehens wieder auferstehen lassen kann. Das sind alles Dokumente aus dem Archiv Berliner Mauer, wie heißt es genau? Archiv Berliner Mauer, glaube ich.
Checkpoint Charlie?
Ich schaue nachher nach. Man bekommt dann letztendlich an Ort und Stelle die Originalfotografien, die Dokumente zu diesem Mauerabschnitt letztendlich. Kann also die Berliner Mauer an Ort und Stelle erkunden. Das ist zum Beispiel etwas, was auch wirklich noch in der Entwicklung ist. Das ist ein Projekt von 2017. Und die sind da immer noch dran, aber letztendlich haben die Leute natürlich alle eine Arbeit oder sie studieren. Das heißt, es ist halt natürlich auf Wochenende, Freizeit irgendwie angelegt, bis diese Projekte auch fertig werden. Also das heißt, das meiste, was rauskommt, sind Konzepte, Prototypen, aber sehr wenig, was es dann wirklich wie Zeitblick auch wirklich bis in den App Store schafft. Und dann noch als fünftes und letztes, Exploring the Hidden Cosmos ist letztendlich ein Tool für vergleichendes Lesen. Es geht um die Kosmos-Vorlesungen von Alexander von Humboldt im 19. Jahrhundert. Das sind Vorlesungen, die er gehalten hat, für die es kein autorisiertes Skript von ihm gibt. Es gibt aber 10 Mitschriften von Zuhörern und Zuhörerinnen, die sehr Unterschiedliches notieren sozusagen. Und ich kann jetzt mit dem Tool die 10 Texte vergleichend nebeneinander lesen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, um dann zu untersuchen, mitzubekommen, wie Wissenschaft im 19. Jahrhundert zustande gekommen ist und wie sie auch rezipiert worden ist von den Zuhörern und Zuhörerinnen. Also ihr seht schon, ganz Unterschiedliches kann da irgendwo rauskommen. Also die Idee ist, dass die Kulturinstitutionen wirklich ihre Datensätze zur Verfügung stellen, noch eine Idee formulieren, in welche Richtung es gehen könnte, also was auch so ein bisschen ihr Zielpublikum ist, was sie sich wünschen würden, also was man im Raum benutzen kann, was irgendwie eher wissenschaftlichen Charakter hat oder was einfach die Stücke mal unter die Leute bringt. Aber dann soll eigentlich auch schon Schluss sein und dann können die anderen quasi anfangen, sich zu überlegen, was sie eigentlich mit den Sachen machen wollen. Ist nicht ganz selbsterklärend. Wir haben im Gespräch mit manchen Museen jetzt auch schon festgestellt, sie meinen, sie können jetzt einfach mal so eine Idee für ein Spiel oder ein Media Guide oder so in den Raum werfen, am besten noch durchkonzipieren, wie sie so hätten, und dann kommen mal eben 2 Tage professionelle Gamer zu Besuch und machen dann für Umme irgendwie ein Media Guide. Den Zahn haben wir ihnen dann gezogen, so soll es natürlich nicht sein. Von daher soll auch wirklich auf beiden Seiten der Austausch im Mittelpunkt stehen. Das ist mal so die Grundidee und die Timeline von dem Ganzen. So, jetzt habe ich, glaube ich, ohne Punkt und Komma geredet und überhaupt keine Möglichkeit gegeben, mir eine Frage zu stellen. Sind Fragen?
Ja. Mhm. Zu diesem zweiten Projekt, kannst du mal vielleicht zurückgehen auf die Folie, was, glaube ich. mir war, ich dachte erst, also ist das ein Spiel oder ist das eine App, wo man, also ist da irgendein, ist das gamifiziert, ist eigentlich mehr meine Frage, also kann man da Punkte bekommen, wäre so die erste...
Du bekommst für jede Fahrkarte, die du quasi in die Maske eintippst, also hast dann letztendlich den Fahrkartenschnipsel, dann hast du daneben eine Maske und kannst dann Abfahrtsort und Ankunftsort und so eingeben und bekommst dafür einen Punkt. Jetzt frag mich nicht mehr, was ich mit den Punkten am Schluss machen kann. Das weiß ich gerade nicht mehr auswendig.
Okay, aber das kann man irgendwo noch bekommen oder kann man sich mal angucken?
Man kann alles direkt auf der Seite von Coding Da Vinci sich anschauen. Also alle Projekte sind dort gelistet, immer nach Jahren, also von 2014 bis 2017. Kann jedes einzelne Projekt angucken. Die meisten haben ein Demo-Video irgendwo dabei, zumindest eine kurze Beschreibung oder ähnliches. Das ist alles mit dabei.
Mit den Datensätzen kriegt man dann zufällig zugelost sozusagen oder gibt es...
Nee, so sucht sich jeder aus, ja, ganz klar. Also es gibt so und so viele, die da sind. Und die einzige Regel ist, also man kann auch beliebig viele Datensätze dann auch in eine Anwendung oder was auch immer, ein Spiel zusammen verwursten. Aber man sucht sich aus, welche man nimmt. Und die einzige Regel ist, es soll mindestens einer der Datensätze jetzt von den 30 Datengebern oder so dabei sein. Und man kann natürlich dann auch andere Daten hinzunehmen, also Informationen aus Wikipedia oder so, das ist ja auch manchmal der Reiz, bei den Daten das noch mit anderen Datenquellen zusammenzuführen.
Bei das Zulosen stelle ich mir
auch
lustig vor.
Das ist das ist sicherlich lustig, so ein bisschen so wie die PowerPoint oder so. nee, aber die Idee ist eigentlich, da möglichst große Freiheit zu lassen und die Leute sollen ja vor allem Spaß dran haben. Ich meine, letztendlich ist das Programmieren vielleicht auch von euch jemand, ihr opfert eure Freizeit, also es soll vor allem Spaß machen und sucht euch selber aus, welche Daten euch interessieren und denkt euch das aus, was ihr interessant findet und warum nicht gerne auch ein Spiel. Mhm. Und so wie ich das verstehe, ich meine, die meisten Beispiele waren jetzt hier Handy-Apps, aber das muss gar nicht unbedingt sein. Es kann genauso gut eine Webanwendung, Website sein. Es kann im Prinzip auch was sein, was man installiert und was auf dem Rechner läuft, was einfach nur diese Daten nutzt. Also es geht einfach darum, irgendwas draus zu machen.
Ja, und die Datensätze stehen auch einen Monat vor dem Kickoff bereits bereit. Also man kann sich auch, bevor man jetzt nach München fährt und sich überraschen lässt, kann man sich das schon alles angucken und kann sich dann auch ganz gezielt, wenn man möchte, 2 oder 3 Präsentationen einfach nur angucken. Also man muss sich jetzt nicht alle 30 anschauen, sich dann entscheiden, sondern man hat auch schon die Möglichkeit, ein bisschen vorzusortieren. Und es ist auch natürlich so, dass nicht alles an den Mann kommt. Also das müssen wir den Kulturinstitutionen auch immer schon beibringen, dass es gut sein kann, dass ihre Datensätze, obwohl sie wahnsinnig toll sind, und die Objekte einzigartig, dass sie irgendwie keinen Abnehmer finden. Weil natürlich auch so ein bisschen davon abhängt, wer das dann wie im Pitch vorstellt. Also so ein bisschen muss es ja die Fragen auch beantworten, die dann zum Beispiel jetzt von euch kommen. Warum ist jetzt diese Statue eigentlich weiß? Warum ist die interessant? Was für Fragen habt ihr da eigentlich? Was sind die Geschichte rundherum? Und je nachdem, wie derjenige das halt auch irgendwo präsentiert, kommt halt der eine Datensatz besser an als der andere. Das hat sich eben auch gezeigt, dass da ganz unterschiedliche Vorstellungen da sind. Die Museen haben dann viel gemeint, sie müssen also wahnsinnig tolle 3D-Scans irgendwie zur Verfügung stellen und sagen dann, ja, aber das können sie ja gar nicht von den Kapazitäten. Und dann haben wir gekriegt, naja, das muss eigentlich gar nicht sein, so eine Excel-Tabelle mit wahnsinnig viel Masse und Daten kann eigentlich genauso spannend sein oder so. Da ist jetzt sind von beiden Seiten so ein bisschen die Findungsphase auch irgendwo mit dabei. Gut, dann würde ich mal das Heft weitergeben, oder?
Ja, ein bisschen. Aber das können wir, glaube ich, ein bisschen. Ich frage, ob ich Eulen Athen trage, weil hier ist ja kein Vertreter der Kulturinstitutionen. Und ich möchte jetzt ein bisschen was zu offenen Lizenzen. Ist euch das ein Begriff, offene Lizenzen? Also sowas wie GPL und so, das kennt ihr auf jeden Fall. Und Creative Commons, sagt euch das was? Ja, genau, okay. Dann brauche ich da gar nicht so viel zu sagen. Ein bisschen der Sinn dieses Wettbewerbs ist natürlich auch, Kulturinstitutionen aus der Reserve zu locken, dass die ihr Zeug erstens online stellen und dann auch möglichst unter einer Creative Commons Lizenz, so dass man damit was anfangen kann. Nicht nur einfach im Sinne, ich darf es mir angucken, aber ich darf es bloß nicht verwenden für irgendetwas. Und deshalb ist eine der Voraussetzungen bei Coding Da Vinci, der jetzt von den Kulturinstitutionen mitmachen will mit seinen Daten, die müssen Sachen anbieten, die Creative Commons sind und dann Creative Commons CC BY oder CC 0 sowieso oder CC BY SA und was ausgeschlossen ist von dem Wettbewerb ist Non-Commercial Clause oder Non-Derivative. Also Non-Derivative ist klar, weil das, wenn ich mit den Daten gar nichts ändern darf, sondern nur anzeigen, was will ich da für Anwendungen basteln, das macht keinen Spaß. Und Non-Commercial Clause ist auch immer so eine Sache, das ist, wo man die Leute immer erstmal überzeugen muss, weil viele sagen, ja gut, wir stellen unsere Daten ein, aber soll bloß keiner kommerziell nutzen, als ob das so schlimm wäre, wenn man so kommerziell nutzt. Und zusätzlich muss man sagen, die kommerziellen Ausbeutungsmöglichkeiten sind am Ende auch gering. Also selbst bei dem, was Museen haben. Das ist, die Sachen haben einen kulturellen Wert, aber es ist nichts, womit man viel Geld verdienen kann. Und dieser Non-Commercial Clause hat so ein bisschen den Nachteil, dass er auch die Nachnutzung einschränkt. Das merkt man erst mal so gar nicht, aber wenn man sich überlegt, ich nehme Daten aus verschiedenen Quellen und da sind welche unter CC BY SA, das heißt, sie müssen da muss das abgeleitete Werk unter dieselben Bedingungen weitergegeben werden. Und dann ist irgendwas anderes, das ist CC mit Non-Commercial Clause, da kann ich das beides schon wieder nicht zusammenführen. Während CC BY SA und CC BY, die sind untereinander immer noch kompatibel. Am Ende hat das Gesamtwerk dann zwar auch CC BY SA, weil die eine viral ist, aber da habe ich immer noch sozusagen die größte Flexibilität. Und das ist so die Idee so in die Richtung dieser Institutionen. Und wir werden auch in München im Herbst an der Akademie der Wissenschaften nochmal einen Workshop machen für Kulturinstitutionen, wo wir über diese Lizenzen reden, wo wir uns Rechtsexperten ranholen, die was über die rechtlichen Voraussetzungen und auch die rechtlichen Konsequenzen, wenn man sowas dann unter CC BY offengelegt hat, sagt, wo man noch so ein bisschen so die praktischen Fragen, wie mache ich Lizenzinformationen kenntlich, wie bette ich die in die Dateien ein und solche Sachen machen werden. Das dazu. Und mit den Implikationen, klar, das muss man sich vorher überlegen. Das ist eine Frage, ja?
Ja, und zwar, also ich habe mir jetzt gerade überlegt, Computerspiele unterliegen ja manchen Beschränkungen, wie zum Beispiel, dass man keine Hakenkreuze zeigen darf. Mhm. Wie ist das dann, wenn ich jetzt zum Beispiel Bilder aus so einer Sammlung nehme? Überwiegt dann das die Quelle, weil es eine kulturelle und wichtige historische Quelle ist? Oder erbt das Produkt dann die Rechte von einem Computerspiel und darf dann...
Also es ist eine sehr gute Frage. Letztendlich kann die nur ein Gericht beantworten. Also ich sage mal so ein bisschen meine persönliche Meinung. Erstens, ich verstehe nicht, warum Computerspielen keine Hakenkreuze gezeigt werden dürfen, aber das kennt ihr auch alles. In jedem Film dürfen Hakenkreuze gezeigt werden. Ich würde verstehen sozusagen, dass man sagt, Computerspiele, wo eine Nazi-Ideologie verbreitet wird, dass man die irgendwie verbietet und sagt, das ist Volksverhetzung oder so. Aber einfach nur Hakenkreuze zeigen, also sowas wie Castle Wolfenstein oder so. Da bin ich doch kein Nazi, wenn ich das spiele, und das Spiel verbreitet auch keine Nazi-Ideologie. Die Nazis sind ja gerade die Bösen da. Also, und das ist, glaube ich, sowas von offensichtlich gut. Aber es scheint im Moment die Rechtslage zu sein, dass das verboten ist. Wie das dann hier ist, wie würde ein Gericht entscheiden? Würde ein Gericht dann sagen, oh, das ist aber Material, das ursprünglich aus dem Museum kommt, oder würden die eher drauf gucken auf das Endprodukt? Ich fürchte, die werden eher auf das Endprodukt gucken und sagen, ach, wenn das ein Spiel ist, also nee, da können wir keine Hakenkreuze, ist Rechtslage. Wenn es eine andere Art von Anwendung ist, die meinetwegen so seriös daherkommt, dass man sagt, gut, das ist dasselbe Material wie aus dem Museum, es ist aber auch ähnlich wie in einem Museum in einer ganz ähnlichen Weise präsentiert, es ist klar, dass es hier nicht um Spiel, um Spaß geht, sondern um irgendetwas Ernstes, dann würde das wahrscheinlich erlaubt werden. Das Risiko trägt am Ende der Entwickler oder die Entwicklerin, das ist leider so. Ich persönlich würde sagen, wenn man das selber gut vertreten kann oder so, aber man geht natürlich Risiken ein. Also die Rechtslage ist offenbar noch so in Deutschland, dass man da Schwierigkeiten hat mit Hakenkreuzen.
Aber ich glaube, da müssten wir eh noch 10 Jahre Coding Da Vinci machen, bis wir so weit kommen, dass die Museen irgendwas, was auch nur annähernd heikel ist, zur Verfügung stellen. Ja. Also die haben wahnsinnig Hemmungen, irgendwas aus der Hand zu geben. Also wir müssen die wirklich so ein bisschen bemuttern, was sie denn eigentlich auch hergeben wollen und können. Also gerade, weil sie natürlich einfach traditionell haben sie die Hoheit über ihre Stücke und was sie dazu mitgeben an Informationen, wie sie es wissenschaftlich vermitteln. Und das ist jetzt für die ganzen Institutionen extrem fremd, dass sie das sozusagen, dieses Recht abtreten. Dass sie einfach sagen, hier habt ihr unsere Stücke, meine Stücke, jetzt macht mal was draus, was euch interessiert. Das ist ein Schritt, den die ganz, ganz schwer gehen können. Also da werden uns auch ein paar abspringen, gerade von den großen staatlichen Institutionen, die einfach sagen, nee, also wenn das sein kann, dass dann 2025 jemand da irgendwas fertig macht und verdient damit Geld, das Risiko gehe ich überhaupt nicht ein. Also von daher, die überlegen sich 15 Mal, was sie rausgeben. Ja. Da wird nichts dabei sein, würde ich jetzt wirklich mal sagen, was auch nur ansatzweise irgendwie einschränkt.
Also ich glaube auch, Hakenkreuze, das war nicht mehr das Thema. Wir hatten das Thema heute Morgen weit bei den staatlichen Archiven, hat man mit denen auch darüber geredet, welches Material. Und die hatten auch ein paar ganz gute Ideen. Die haben so eine Bildersammlung Palästina aus den 20er Jahren. Also da sind jetzt keine Urheberrechte mehr drauf. Da hat irgendein bayerischer Militärflieger so von oben das ganze Land abgelichtet. So kann man vielleicht was Schönes draus machen. Aber da haben wir auch so die Diskussion, was kann man freigeben? Und die haben gesagt, also aus den Archiven sowas, was Material der NS-Zeit angeht, das würden sie lieber nicht freigeben. Und da haben sie so ein bisschen so die Angst, wenn jetzt irgendwelche rechtsextremen Gruppen kommen und das selber dann in anderen natürlich interpretatorischen Kontext setzen, dann hätte das Archiv nicht mehr den Hebel, wie es bisher hat, über die Nutzungsrechte, denen das zu verbieten. ich selber bin da weniger pessimistisch. Klar wird es ein paar Spinner geben, aber die hat man immer. Und de facto waren ja auch, was man bisher hatte, sei die Geschichte beim Kampf, das gehört ja irgendwie, aus irgendwelchen Gründen hatte die bayerische Regierung die Rechte. Und die haben natürlich die Nutzungsrechte bisher immer als Hebel genommen, damit das nicht gedruckt werden soll. Verbreitet wurde es ja trotzdem. Also man konnte es in den USA kriegen und mindestens seit dem Internetzeitalter, eine Zeit lang konnte man es auch auf Amazon kaufen. Irgendwann hat Amazon das dann gemerkt, das war dann Public Relations-mäßig nicht so geschickt. Dann haben sie es in Deutschland nicht mehr verkauft, aber man kam an das Zeug sowieso ran. Aber das ist jetzt so meine persönliche Meinung. Also ich glaube, dadurch wird man es nicht verhindern können. Aber sozusagen, deshalb, ich erwarte nicht, dass wir bei Coding Da Vinci Nazi-Material haben. Einfach weil die da zu große Angst haben oder das doch so ein bisschen so sehen. Also bei anderen Materialien, gut, die geben wir frei, sollen die Leute machen, was sie wollen, aber da hätten wir gerne noch den Hebel, dass wenn dann wirklich rechte Gruppen kommen und da so ihre Sachen draus machen und dann steht da noch der korrekte Quellenhinweis, staatliche Archive oder Bayerische Staatsbibliothek und das gibt denen dann noch einen Anstrich von Seriosität. Man kann da nicht rechtlich gegen vorgehen, dann wird es schwierig. Was ich nicht so ganz beurteilen kann, ob man noch so in den Nutzungsbedingungen da noch irgendwas einfügen kann, aber im Grunde das so die Schwierigkeit. Und bei anderen Sachen, das hattest du eben schon gesagt, ja, da gibt es so immer diese grundsätzlichen Vorbehalte, wobei ich sehe, dass ich kenne das jetzt auch ein bisschen aus dem eigenen Haus der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Meistens muss man einfach erstmal über so eine Klippe weg, wenn die Leute sich daran gewöhnt haben an offene Lizenzen und wissen, wie die funktionieren und auch so das Gefühl dafür haben, wie das in der Praxis funktioniert, was zum Beispiel Softwareentwickler meistens schon haben, weil man kommt ja früh mit Open Source in Berührung, hat da keine Berührungsängste. Dann ist das so ein bestimmter Punkt, wo dann plötzlich alle Diskussionen am Ende sind und alle Leute finden das besser, wenn es freigegeben wird. In der Akademie der Wissenschaften war das auch immer so eine Sache, ja, alles freigeben, aber in der Wissenschaft ist es relativ offensichtlich, weil das einfach so viele praktische Vorteile für den Forschungsprozess oder für wissenschaftliches Arbeiten hat, wenn alles frei verfügbar ist, wenn es digital verfügbar ist. Wie war das früher, wenn man immer auf die Fernleihe warten musste oder so? Das macht natürlich die wissenschaftliche Arbeit viel schwieriger und langsamer. Wissenschaftliche Arbeit besteht natürlich, dass man sehr viel mit Sekundärliteratur zu tun hat. Und zwar nicht nur den, der eine Arbeit verfasst, sondern wenn ich auch eine lese, will ich dann nachvollziehen, die Sekundärliteratur, ist das jetzt richtig zitiert und so weiter. Wenn das nur einen Mausklick weit entfernt ist und frei, kann man davon ausgehen, dass das die wissenschaftliche Forschung verbessert. Sage ich mir jetzt mal so ein bisschen idealistisch. Aber es ist klar, dass dann schneller Fehler auch in wissenschaftlichen Arbeiten gefunden werden, was aber der Sache nur zugute kommt. Aber ja, das ist ein bisschen Abschweifung, aber das ist so. Und bei Museen und Archiven und so und auch bei Bibliotheken, man sieht diese Vorbehalte, die werden langsam geringer, aber das ist eben auch so eine Sache, um diese Vorbehalte geringer zu werden. Die haben dann Angst, sie geben was aus der Hand. Also gerade die Archive, die gewohnt sind, wo die Wissenschaftler früher, die müssen zum Archivar gehen, sich da anmelden, Formular ausfüllen, knipsen sie, dürfen sie gar nicht. Wenn sie eine Fotokopie haben wollen, kostet die 20 Euro für eine DIN A4-Seite, was das irgendwie utopische Preise sind. Und klar, die Archivare werden ein Stück weniger wichtig. Die haben jetzt noch diese Türwächterfunktion und wenn das alles in Zukunft im Netz ist, das kann man, da kann man Angst kriegen, dass man das dann die eigene Rolle abgewertet wird. Ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube gerade bei Archiven, wir brauchen immer noch Leute, die Archivare immer noch als Materialkenner, die genau dieses Material kennen und die das auch im Netz digital kuratieren. Weil die Wissenschaftler, klar, die kennen zwar auch das Material, aber das Gespräch im Archivar, das so habe ich es jedenfalls von Historikern gesagt gekriegt, das war früher immer schon wichtig, das wird auch in Zukunft wichtig sein, dass man eben diese Leute braucht, die das Material kennen. Aber freizugeben hat natürlich viele Vorteile. Wenn ich als Historiker eine Archivquelle zitiere und der Kollege kann die selber am Bildschirm aufrufen und daran meine Interpretation, ja, es geht ja nicht nur ums Überprüfen, aber einfach in eine Diskussion eintreten, ist das ein Riesenvorteil. Ja.
Haben Sie schon mit dem deutschen Spielarchiv gesprochen, weil die wollten nämlich ja auch irgendwie ihre alten Spiele quasi, also ihre alten Brettspiele, gerade aus dem Sphere-Sammlung, digitalisieren lassen. Okay. Und das wäre eigentlich die perfekte...
Das Spiel im Spiel, ja.
Naja, die Computerspielbesetzung von den Brettspielen von den alten wäre eigentlich die optimale Zielgruppe. So.
Nee, haben wir nicht gesprochen. Also...
Aber ist doch eine gute Idee, vielleicht sprechen wir die mal an.
Ja. Ja. Gibt es dann irgendeine bestimmte Kontaktperson? Oder? Ja, das wäre super.
Klar, also das wäre schon mal cool.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Also das ist jetzt sowieso immer im Hinterkopf behalten, wenn noch irgendjemand einfällt für Institutionen oder eine Person, für die es interessant sein könnte, entweder selber weitergeben oder nachher unsere E-Mail-Adresse weitergeben von Coding Da Vinci. Wir arbeiten jetzt so nach dem Schneeballprinzip. Heute kleiner Schneeball, das muss noch so eine Lawine geben.
Ja, ich gehe mal so ein bisschen weiter durch. Also ich meine, wie gesagt, manche Sachen brauchen wir wirklich nicht. Also Creative Commons Lizenzen ist klar und da brauche ich hier natürlich keine Werbung für machen. Das ist auch sich natürlich mehr die Institutionen, was müssen die machen, die müssen die Datensätze aufbereiten, aber da habt ihr vielleicht auch eine Meinung dazu, nämlich mit welchen Daten kann man was anfangen. Also einmal ist klar, es muss klar sein, unter welcher Lizenz diese Daten stehen, man muss diese Lizenzerklärung anbringen. Daneben gibt es aber auch noch pragmatische Fragen, da geht es eher darum, genau, dass man den Datensatz selber nochmal beschreiben muss, weil die Leute müssen ja wissen, erstens, was sind das für Daten? Und dann einfach technisch, wie kommt man da ran? Es müssen Metadaten da sein, also was wir nicht so gerne wollen, aber das ist auch etwas, was wir ja mit diesen Institutionen dann besprechen, so ein Wühltisch, wo alles da ist, obwohl ich von Entwicklerseite schon gehört habe, das kann auch cool sein. Da kann man, also man kann aus allem was machen, aber hilfreicher ist es natürlich, wenn die Daten selber gut beschrieben sind und wenn diese Beschreibung möglichst auch maschinenlesbar ist. Dann das Optimum bei Datenbereitstellung ist natürlich, dass sie nicht nur für Menschen sichtbar und zugänglich sind, sondern auch maschinenlesbar, also dass ich eine API habe, über die ich zugreifen kann. Das ist oft, das weiß ich jetzt auch unserer eigenen Erfahrung, immer so der zweite Schritt. Das erste, was man macht, ist, dass man die Daten irgendwie im Netz bereitstellt, dass andere Leute die lesen können. Der zweite Schritt ist, dass man eine API macht, dass Leute dann die Daten selber abrufen können und dadurch dann auch ihre eigenen Algorithmen drüber laufen lassen können. Das ist so im wissenschaftlichen Bereich. Und das ist hier auch so bei der Aufbereitung, wobei wir da bei Coding Da Vinci einigermaßen relaxed sind. Es ist klar, manche Institutionen, die sich jetzt erst entschließen, bestimmte Daten freizugeben, die werden nicht innerhalb eines Dreivierteljahr schon eine API dazu machen. Und wir haben auch immer noch die Notlösung bei den Institutionen, die zwar Daten haben, die aber selber gar nicht die Infrastruktur, die Entwicklungsabteilung oder im Moment nicht das Geld haben, das ins Netz zu spielen. Die können die Daten bei Coding Da Vinci abliefern, die kommen dann in ein GitHub-Repository und wer sich dafür interessiert, kann das sich dann da runterziehen und da was draus machen. Und was hier so steht, naja, kontrolliertes Vokabular und Formate, das ist unabhängig von Coding Da Vinci immer eine große Diskussion, in welchen Formaten man Daten bereitstellen soll. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Das sind so ein bisschen die Erfahrungen, die man auch jetzt gemacht hat, so sag ich mal in 30, 40 Jahren Computergeschichte, dass es Datenformate gibt, die besser und schlechter sind. Also einerseits, man kann ganz schlecht in die Zukunft sehen, welches Format man noch lesen wird. Aber es ist grundsätzlich klar, ein Datenformat, was gar nicht dokumentiert ist, was proprietär ist, ist schon mal ein sehr schlechtes Format. Wir haben zum Beispiel das Problem mit alten, ja, was soll man sagen, WordStar, WordPerfect-Dateien oder bei uns im eigenen Hause auch Word, wo einzelne clevere Wissenschaftler, die haben sich dann meinetwegen Visual Basic beigebracht, haben super kluge Makros in Word 6 geschrieben, aber die kriegen wir nicht mehr konvertiert. Also das haben wir festgestellt, das ist Knochenarbeit, vor allem wenn die nicht kommentiert sind oder so. Also das sind so Sachen. Das heißt, heute geht der Trend in die Richtung, und das versuchen wir auch so ein bisschen anzuregen gegenüber den Kulturinstitutionen, dass man, wenn man Daten digital bereitstellt, aufbereitet, sich gleich die Frage stellt, wie mache ich das, dass sie vielleicht auch in 20, 30 Jahren noch lesbar sind. Und da ist natürlich sinnvoll, erstens sowieso standarddokumentierte Standardformate zu verwenden. Bei Office-Formaten, die sind grundsätzlich eher etwas problematisch. XML ist trotzdem auch nicht die Lösung, weil XML kann fürchterlich kompliziert sein. Ist ja eher so ein Metadatenstandard, aber das müsste man sehen. Kein PDF steht hier auf der Folie drauf, würde ich nicht so eng sehen. Es gibt bei PDF verschiedene Varianten und manche sind ausdrücklich für die Archivierung gedacht. Da sind dann die Schriftsätze mit eingebettet oder so, dass man das wieder so hinkriegt, wie es vorher war. Und ich glaube, PDF ist schon so verbreitet, da mache ich mir wenig Sorgen, dass es da in Zukunft auch Lesesoftware für geben wird, aber da kann man natürlich nie ganz sicher sein. Aber das sind so Sachen, gut, das betrifft jetzt nicht nur den Wettbewerb für Coding. Da Vinci ist so ein bisschen die Frage, welche Formate biete ich an, und ich bin der Ansicht, und das haben wir auch, sage ich auch den Institutionen, mit denen ich darüber rede, dass es immer eine gute Idee ist, die Daten in möglichst einfachen Formaten anzubieten oder vielleicht sogar mehrfach in einem meinetwegen sehr komplizierten Format, aber daneben noch in einem Trivialdatenformat, weil man damit viel schneller was anfangen kann. Gibt es Fragen dazu? Ja.
Haben Sie Daten zum Beispiel vom Kadasteramten, alte Karten oder so?
Karten?
Also, wo die Grundstücke von, was weiß ich, 1700 oder 1800 verzeichnet sind, wo man dann halt, was weiß ich, Nürnberg von vor 200 Jahren rekonstruieren
kann oder sowas. Also diese Daten gibt es definitiv, die liegen in den Archiven. Ich weiß nicht, inwieweit die erschlossen sind. Also wir hatten heute mal mit der Generaldirektion der staatlichen Archive und da hatten wir über diese Bilder von Palästina geredet und auch noch über mittelalterliche Urkunden und über die Daten noch nicht. Ich werde Ihnen das aber vorschlagen, also wenn das so kommt, klar, das ist ja sehr reizvoll, wenn man sowas hätte. Ich weiß, sowas liegt in den Archiven, ich kriege aber mit den Leuten, mit denen ich so zu tun habe, vor allem so aus dem Bereich Kunstgeschichte und Architektur, dass die immer einen Riesenärger haben mit den Archiven, weil sie da nicht abfotografieren dürfen und was nicht alles, was das sehr schwierig macht. Ob die sich jetzt so ein bisschen überreden lassen, das rauszubringen, weiß ich nicht. Man muss sagen, bei den Archiven ist es klar, bei aktuellen Daten ist immer das Problem, da können Persönlichkeitsrechte drauf sein oder so. Und es würde ja auch nicht jeder von uns vielleicht wollen, wenn die Daten über das eigene Grundstück da jedem zugänglich sind. Da gibt es auch durchaus Fälle, die Archivare dann immer gerne zitieren, um zu erklären, warum sie das lieber abriegeln wollen, wo es Nachbarschaftsstreitigkeiten gibt, wo man sagt, wenn jetzt der eine Nachbar ins Archiv geht und dann die Grundstücksdaten von dem anderen und dann wollen wir lieber gar nicht haben. Das sind natürlich auch Geschichten zum Angst machen. Aber bei 200 Jahre alten Daten, bei allen historischen Daten, ist es eigentlich kein Problem, die offen zu legen. Also das ist, glaube ich, dann eher noch so eine Mentalitätsfrage, dass sie sich daran gewöhnen. Was wir bei der Akademie der Wissenschaften aber haben, aber das ist nicht genau dasselbe, es geht in die Richtung, wir haben zum Beispiel ein bayerisches und fränkisches Wörterbuch und die Daten wollen wir auch in den Wettbewerb einbringen und die Daten sind geolokalisiert. Also, und ob man da irgendwas Witziges draus machen kann, weiß ich nicht, aber wir haben jedenfalls die Informationen über den fränkischen Dialekt und man kann im Grunde, wir haben das noch nicht gemacht, aber man kann auch verschiedene Zonen oder Untergruppierungen von diesem Dialekt bilden und genau sagen, da ist die Grenze, wo bestimmte Ausdrücke verwendet wurden und ab dieser Grenze südöstlich davon ist ein anderer Ausdruck verwendet worden oder solche Sachen. Und das sind alles so Sachen, wo ich auch hoffe, vielleicht hat da irgendjemand eine Idee, was damit anzufangen. Also bisher haben wir nur die Daten und die beiden Leute, die das machen, die hier übrigens auch ganz in der Nähe in Erlangen sind und das erforschen, die haben erstmal nur diese Daten zusammengetragen aus riesigen Fragebogenaktionen, die für mehrere Jahrzehnte liefen und wo man einfach Leute gefragt hat, was die für Ausdrücke gebrauchen in bestimmten Sachen. Ja.
Vielleicht wegen den Karten noch digital. Also die Bayerische Staatsbibliothek hat auf jeden Fall Sachen. Die sind auch, glaube ich, über Bavaricon ist ziemlich viel zugänglich. Aber die sind wir halt gerade dabei zu bearbeiten, was sie denn so bereit sind zur Verfügung zu stellen. Also das Kartenmaterial sehe ich noch nicht, aber ich kann es nochmal formulieren, was angeht.
Haben Sie Musikdaten? Also ich meine jetzt zum Beispiel gerade die Aufnahmen aus den 30er, 40er Jahren müssten ja jetzt dann eben nach diesen 70 Jahren Regel abgelaufen sein. Da gibt es ja ganz viele Jazzstücke, die man jetzt so benutzen könnte für seinen...
Das ist tot, das Auto, nicht Aufnahme. Ah, 50 Jahre nach der Aufnahme darf man die Aufnahme verwenden und 70 Jahre nach Tod des Urhebers darf man das Stück neu aufnehmen.
Ah, das heißt sogar, man kann auch für mehrere Stücke nehmen.
Der Uwe Jungs hatte ja das Problem, dass seine älteren Stücke oder solche Leute, die schon seit 50 Jahren im Geschäft waren, der hatte kurz vor Ende dann seine Frage, ob er jetzt seine ganz alten Stücke GEMA-frei, die dann sozusagen wieder in billigen CDs produzieren darf, aber es durfte niemand anders singen. Das darfst du erst neu interpretieren, 70 Jahre nach.
Ja, interessant. Ja.
Also
das heißt nicht, dass sie das zur Verfügung stellen, nur weil das sind ja dann die Plattenfirmen.
Also es ist. Ich glaube, es sind ein, zwei Sachen dabei bislang, also seit 2014 bis 2017, aber ich würde jetzt mal so auf zwei Datensätze tippen, ungefähr. Jetzt im Moment von den neuen hat sich noch niemand gemeldet in die Richtung. Aber also, nächste Woche bin ich jetzt in Tübingen, die haben eine tolle Musikinstrumentensammlung und auch eine tolle Sammlung noch von Tonarchiv. Und muss ich mal mit denen noch schauen, ob die da in die Richtung auch denken. Bislang haben sie mehr Richtung anatomische Sammlung und sowas gedacht. Aber ich kann es auch nochmal fragen. Aber das wäre auch ein Part, der bislang noch wenig bespielt ist, sozusagen. Das stimmt. Also wir haben jetzt eben viel auch Skulpturensammlungen und so mal angefragt, weil 3D ist eigentlich noch nichts da irgendwie. Also zumindest jetzt, was die Objekte auch angeht. Auch überhaupt archäologisch oder sowas ist ganz wenig mit dabei. Und Musik wäre jetzt auch noch was man wirklich noch ein bisschen so anspitzen könnte in die Richtung, dass man auch mal neue Datensätze reinkriegt, neue Richtungen auf jeden Fall. Und
Straßenkarten wären natürlich auch.
Straßenkarten.
Weil
okay.
Meine,
jetzt muss ich mir einen Zettel rausholen.
Alle Leute von Landes nachzeichnen, die Stadtverwaltung müssen ja alle ihre Straßen ja kennen.
Stimmt. Also eigentlich sollte man erwarten, dass das bei der Stadt diese Daten sowieso liegen. Ja.
Ja, das sind die sind, glaube ich, bei den Vermessungsämtern. Ja. Und die müssen noch rigoroser sein als Archive und Museen. Also Vermessungsämter rücken, soweit ich das bislang gehört habe, gar nichts raus. Also da wird man wahrscheinlich schwer rankommen.
Wie ist denn das? Gibt es dann die Datensätze aus den letzten Jahren auch?
Ja,
die gibt es auch. Also sozusagen zumindest alles, was in diesen Repositorien liegt, sowieso. Und soweit die Institutionen die weiterhin bereitstellen, gibt es die auch noch.
Was, glaube ich, aber in den meisten Fällen der Fall ist. Also in der Richtung hat es tatsächlich, glaube ich, ganz gut geklappt, dass die Institutionen, die Coding Da Vinci zum Anlass genommen haben, mal darüber nachzudenken, Daten offen zu legen, dass die dann damit eingestiegen sind und die auch weiterhin offen legen. Und das andere ist klar, diese Apps, die da programmiert werden, gut, die laufen nach einem Jahr nicht mehr oder so. Das ist ja immer so, dann gibt es irgendein Betriebssystem-Update oder so, man müsste die anpassen, aber das würde halt Zeit und Arbeit kosten. Ja.
So wie ich gerade gesagt hatte, ja, ganz viele Skulpturen. Da ist wahrscheinlich auch immer so, also kann ich mir gut vorstellen, dass es interessant ist, die halt 3D zu scannen und dann halt in Mesh zu konvertieren und so bereitzustellen. Und soweit ich weiß, macht der AI5 hier an der Uni Bayreuth damit was, also wenn ihr mit denen mal reden wollt. Aha. Also ich weiß nicht genau, wer von denen.
Wer ist der AI5?
Der angewandte Informatik hier in Bayreuth. Ja, ja. Die machen Computergrafik und ich glaube, die machen zurzeit auch so 3D-Scan-Projekte.
Ah. Der Wurlik macht das doch, oder?
Kann gut sein, ja, der Wurlik
macht. Okay, danke für den Hinweis. Weil wir würden das dann sozusagen weitergeben an die Institutionen, die das gebrauchen könnten.
Boah, auf jeden Fall, sehr gerne.
Ich glaube, das stellen die sich wahrscheinlich dann auch so drunter vor, kann ich mir gut denken.
Das sind schon coole Daten. Ich meine, es ist ja oft so von Seiten der Museen, dass das halt Geld kostet und wo kriegen die Geld her, das zu machen. Okay. Wir haben bei uns an der Akademie ein Projekt Denkmalerei des Barock in Deutschland. Mhm. Und die haben, also ursprünglich das Projekt geplant, wo war nur gedacht, das abzufotografieren, und die haben jetzt ein Zusatzprojekt, wo die das mit Fotogrammetrie in 3D machen. Ja. Und die Ergebnisse sind erstaunlich gut. Also erstens hat man die Fotos gewissermaßen damit, weil die Texturen ungeheuer gut rüberkommen. Das ist eine ganz faszinierende Technik. Aber da haben wir im Moment das Problem, so wie das Projekt angelegt und beantragt worden war, war das nicht drin. Das war jetzt ein Zusatzprojekt für die 3D-Sachen, müssen die nochmal extra Gelder einwerben. Meine Hoffnung ist, dass diese Fotogrammetrie jetzt billiger wird, weil die kommt jetzt, glaube ich, so langsam auch in der Spieleindustrie an. Also ich glaube, so die nächste Generation von Game Engines, die jetzt, also jetzt sind die Spiele noch nicht auf dem Markt, da gibt es zumindest schon Demos, wo die solche Techniken verwenden.
Ja, kann es auf jeden Fall jetzt auch schon verwenden. Also ja. bei uns im Studium letztes Semester haben ein paar Leute ein Projekt mit Fotogrammetrie ihre Assets auch gebaut.
Ah, okay.
Also das geht schon.
Ja, ja.
Das hängt ja auch nicht an den Game Engines, sondern an den 3D-Programmen, die können das.
Ja, ja. Gut, wir gehen mal so ein bisschen weiter, was da noch gibt. Was können andere mit ihren Daten tun? Was man jetzt auch die Institutionen sagt, klar, gemeinfreie Werke können, also Public Domain Werke sowieso ohne weiteres verwendet werden, aber auch CC BY und CC BY SA können weiter verwendet werden, wobei die Lizenzen klar natürlich eine Namensnennung verlangen, was in der Wissenschaft sowieso unproblematisch ist, weil man im Grunde durch die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis eh dazu gezwungen ist, die Namensnennung zu machen. Huch, bin ich in die falsche Richtung gegangen oder hatten wir da eine Folie doppelt?
Oder nee, ich habe zwischendrin, habe ich mal
gesehen, passt schon. Ah, okay, gut, bereitete Daten. Achso, ne, kein Problem. Dann waren wir bei den Datenformaten. Gibt's von euch eigentlich eine Meinung dazu, was gute Datenformate sind oder schlechte? Weil die Frage jetzt nicht zu allgemein ist. Nicht CSV.
Nicht CSV.
Weil das immer Ärger gibt. Dann entweder das Semikolon-Trennzeichen oder was jemand vertut. Oder?
Das ist einfach sehr unübersichtlich.
Ja, ja.
Man kann es schlecht taggen. Also deswegen. Lieber XML ist, glaube ich, ganz okay.
Ja. Aber ihr könnt alle mit XML umgehen, oder? Klar, also dumme Frage.
Es gibt halt die meisten Tools, die dann auch helfen, das zu parsen, mit den meisten Bibliotheken.
Ja, ja.
Und es ist halt irgendwie auch noch als Mensch nachvollziehbar, was da ist, im Gegensatz zu JSON oder zu CSV. Nein, du hast halt durch den Text kannst du halt sehr viel Metainformationen bekommen, was das eigentlich für Daten sein soll.
Ja, ja.
Ich meine, klar kann man auch XML-Scheiße schreiben, dann hat man da auch nichts von, aber man kann es zumindest.
Ja, ja. Okay, also interessant, ich nehme das mal als Statement zur Kenntnis. Ich hätte es eher so ein bisschen anders gesehen, hätte gesagt, also JSON und CSV haben den Vorteil einer großen Einfachheit. Ist klar, dass man bei CSV viele Informationen nicht unterbringen kann. Naja. Und ist klar, dass es ärgerlich sein kann, wenn, ja.
Aber wenn ich mich damit auseinandersetze, also wenn ich die Daten importieren möchte irgendwo, dann benutze ich eine Bibliothek, die mir die Datei ausliest und in irgendein Array packt. Und im Endeffekt arbeite ich dann mit CSV, mit XML und mit JSON eigentlich genau gleich.
Ja, ja.
Bloß, dass ich halt bei XML womöglich noch mehr Metainformationen habe, auf die ich zugreifen kann, und jeder, der ein bisschen Programmiererfahrung hat, ist dann damit nicht überfordert, sondern der benutzt das halt, wenn er das braucht, und wenn es nicht da ist, ist es ärgerlich, und wenn schon, dann stört es auch nicht.
Also
man versteht keine Datenformat auch leichter
als bei Chips. Wir müssen keinen eigenen XML-Parser dafür schreiben.
Ja, ja, ja. Okay, gut, gut zu wissen, weil das werden ja die Leute dann auch weitergeben und sagen, macht ruhig XML-Daten. Also diejenigen, die ihre Daten, sag ich mal, halbwegs professionell aufbereiten, also nicht bloß im Sinne, wir stellen jetzt mal ein Netz, was wir schon digitalisiert haben, die nehmen in der Regel XML. Und die meisten Metadatenformate, die sind mindestens in XML definiert, das ist immer so die Grundlage. Und dann gibt es manchmal noch so eine als Alternative zu XML-JSON oder so.
Ja,
JSON finde ich auch nicht so hübsch, wobei ich je nachdem, also wenn Menschen das lesen müssen, gut, dann aber dann vielleicht gar nicht mehr JSON, sondern YAML oder sowas, wobei man dann wieder die Frage hat, wie streng ist das definiert oder so, aber das ist auch noch ein Problem. XML-Class, gut, das ist sehr streng definiert. Man kann missbauen mit XML, bei uns die Sprachenwissenschaftler, die haben immer so eine Wittgenstein-Ausgabe, genau, also vom Philosophen Ludwig Wittgenstein. Und das ist ja auch so ein Philosoph, wo die Leute, die den interpretieren, wirklich jedes Komma umdrehen. Und dann kann man sich denken, was so, wie so eine Wittgenstein-Edition dann in XML aussieht. Da ist also wirklich dann fast um jeden Buchstaben ein Tag drum und dann noch mehr. Dann wird es dann irgendwann auch nicht mehr handhabbar. Aber gut, wie gesagt, man kann auch Mist damit bauen. Oder manchmal muss man halt auch einfach Editions- oder Interpretationsentscheidungen treffen und die sind dann so im Datensatz. Man kann sich da nicht alles offen halten. Ja, genau. Also die Story geht, ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie so lange gebraucht haben, aber die von der Sprachwissenschaft haben mir gesagt, die hätten ungefähr ein Dreivierteljahr bis ein Jahr gebraucht, bis sie das in die Formen umgewandelt hätten, die sie dann weiterverarbeitet hätten. Und das ist die berühmt-berüchtigte Bergener Wittgenstein-Edition. Gut, also so viel zu Datenformaten und so, wie gesagt, das braucht man hier gar nicht viel diskutieren, das wendet sich auch jetzt mehr an die Institutionen, aber dann versteht ihr vielleicht so ein bisschen, warum wir das auch machen und für uns natürlich auch gut zu wissen, was da von eurer Seite die Anforderungen sind. Dann sollen wir noch was, wie kommuniziere ich meine Daten?
Ja, das würde ich vielleicht lieber als Frage stellen, also weil das ist natürlich jetzt immer bei den Institutionen, die gucken dann ja, also erst wenn sie einmal verstanden haben, was ein Datensatz ist, dann fragen sie, wie soll ich das jetzt rüberbringen? Es wäre mal die Idee oder die Frage vielleicht an euch, was brauchten ihr eigentlich, was würde euch denn interessieren? Also jetzt gesetzt, wir haben mal einen Stein, irgendwas, es kann auch eine Vase sein, es könnte auch eine Skulptur sein sozusagen. Jetzt steht für eine Kulturinstitution halt sowas dahinter, die Inventarnummer, die Maße, das Material, Erdzeitalter und so weiter. Und dann kann man letztendlich Verbreitungskarten oder was auch immer damit machen. Aber was wären denn jetzt für euch mal irgendwie gesagt, Sachen, die dann interessant wären, was ihr braucht und sowas, können wir denn den Kulturinstitutionen weitergeben? Das wäre mal so für uns auch eine Hilfe. Ja?
Also ich meine, wenn es Museen sind, dann haben die ja für all ihre Werke mal irgendwie Texte geschrieben für die Ausstellung. Und ich denke, die sind schon mal extrem wichtig für Laien, dass man überhaupt erstmal sich informieren kann, was das eigentlich ist.
Okay.
Ich meine, wenn man so ein...
Du kommst auch teil.
Ja, wenn man so einen Stein jetzt natürlich sieht oder halt jedes beliebige Objekt dann als Game Developer ist man dann sofort, möchte man sofort ein 3D-Modell davon haben. Die Machbarkeit ist dann halt die Frage. Und ansonsten, ja generell ist es halt ist einfach so, dass als Informatiker finde ich es irgendwie, je mehr Daten, desto besser. Also ich meine, es ist ja genau der Reiz, dann aus den Daten irgendwas Richtiges rauszudestillieren und das macht ja auch Spaß und da ist es, das ist wie wenn man so eine Lego-Kiste hat, also ich meine, keine Ahnung, es war noch nie schlecht, weniger Lego-Steine zu haben, fand ich. Also,
ja, stimmt.
Weiß ich nicht, also deswegen,
ja. Bitte. Also aus der Liste jetzt finde ich aus allen drei Kategorien irgendwie Informationen, die nützlich sein könnten, also zum Beispiel allein diese Fundortkoordinaten. Das ist ja was man auf einer Karte eintragen kann. Bild, also irgendwas, was man visuell machen kann, ob es jetzt 2D oder 3D ist, ist immer gut zu gebrauchen. Eine Höhe, Breite, Tiefe etc. Wenn man das zum Beispiel im Vergleich mit irgendwas stellen würde, auf IDs oder ähnliches, da denke ich mal, kann man darauf verzichten, aber gerade sowas mit Maße oder Material, wenn man das irgendwie veranschaulichen will, oder auch das Erdzeitalter, das finde ich sind durchaus alles also sehr nützliche Sachen.
Also das ist jetzt halt zum Beispiel, das ja, ist ein Datensatz, den die wenigsten Sammlungen haben. Also so komplett und so sortiert gibt es halt ganz wenige. Von daher ist halt so ein bisschen die Frage, wenn du es schon mal sagst, die IDs wären jetzt vielleicht gar nicht so spannend. Ja. Das wäre auch was man halt dann auch noch mitnehmen könnte. Und 3D kriegen halt die wenigsten hin, muss man wirklich sagen. Also wenn es dann auch noch Masse sein soll. Also wir haben jetzt halt mit zwei Sammlungen gesprochen. Die machen schon alle was mit 3D. Digitalisierung und so, aber wir reden dann von 10 Statuen oder so. Also von Masse sind wir da halt weit weg. Und dann ist so, stellen die halt auch so die Frage, sollen wir jetzt lieber 20 Sachen 3D oder wollt ihr lieber 200, aber dafür halt bloß mit dem Foto sozusagen?
Na, es kommt, denke ich mal, vielleicht auch wirklich auf den Bereich drauf an. Also in dem Fall von den Steinen sind halt irgendwie anschauliche Daten, also, also sei es wirklich ein 2D-Bild oder so, oder im Zweifelsfall seien nur die Fundortdaten vorhanden. Halt etwas, was man gut veranschaulichen kann, und dann kann man es mal gut auch Leuten zeigen, die halt vielleicht nicht so den Hintergrund haben. Und wenn es jetzt aber zum Beispiel was aus dem Bereich Literatur ist oder ähnliches, dann ist es durchaus so, dass da, wie veranschaulicht man das? Dann hat man halt irgendwie Text oder ähnliches, dass man halt entsprechend da irgendwie Fach, also Wörter oder Begriffe oder so, die man vielleicht irgendwie in der Kategorie oder Oberbegriff packen kann.
Wollen jetzt vielleicht auch du was zuerst?
Bei Bild würde ich halt auch sagen, dass es eher, also wenn sie kein 3D-Modell haben, dann ist es vorteilhaft, mehrere Bilder zu haben von verschiedenen Blickwinkeln am besten drauf, weil dann kann man es, wenn es jetzt irgendwas Größeres wäre, was man drin haben will, kann man es notfalls nur nachmodellieren oder sonst irgendwas. Mhm.
Also nachmodellieren geht eigentlich mit 6 Bildern. Oder eigentlich auch schon mit 3, eins von vorne, eins von links, eins von oben. Dann kann man es relativ gut nachmodellieren. Die Textur dann hinzukriegen ist dann immer nicht so leicht. Aber also das keine Fotogrammetrie natürlich, aber wenn man dann einfach händisch rangeht in Maya, kann man halt das mit 3 Bildern nachmodellieren.
Das wird halt dann nicht so exakt, wenn man 2 von Seite und von vorne.
Aber nachmodellieren heißt, man muss selber in Maya oder wie auch immer diese Form bauen.
Das ist halt das, was wir machen eigentlich.
Also
Okay, also das haben sie. Meistens haben sie, Archäologen haben aber 4 Ansichten vom Porträt, haben sie alle 4 Seiten. Also das ist was sie, glaube ich, relativ einfach hinkriegen. Okay.
Ich glaube, so Klassifizierungsdaten wären ganz gut, dass man eben sagen kann, oh, ich habe jetzt den Stein gefunden, zeig mir noch 5 aus der Oberkategorie oder so. Dass weil als Laie hat man ja keine Vorstellung davon, wie das Zeug zusammenhängt.
Ja.
Schön. Da könnte man viel Wissen mit reinstecken, sozusagen.
Das ist so eine Sache, wo ich das Gefühl habe, dass das ist noch zu wenig oder zu wenig digitalisiert. Also ich meine, tatsächlich haben die ganzen Wissenschaften sowieso schon seit jeher ihre differenzierten Klassifikationssysteme. Aber die ins Digitale zu überführen, habe ich das Gefühl, ist so ein bisschen schleppend. Also es gibt, die Technik ist ja RDF und so, und da gibt es Vokabularien und Ansätze, aber ich habe den Eindruck, dass viele das noch nicht mitgekriegt haben. Mhm. Oder mein Eindruck, die Technik ist noch zu kompliziert für Wissenschaften, die nicht sowieso schon digital arbeiten. Das ist immer so besonders, also eher noch die Ausnahme. Aber also es ist gut zu wissen und sicherlich auch werden wir das weitertragen. Und bei den Museen gibt es jetzt sowas, genau dieses CDOC, CRM, was sie verwenden. Also das ist so ein Vokabular für Museumsdaten oder überhaupt für Daten innerhalb von RDF.
Haben Datensätze aus Naturkundemuseen, weil ich glaube, das wäre halt auch spannend, die ganzen Tiere.
Die sind relativ bereitwillig. Also es gibt eine Käfersammlung, irgendwelche Schlangen gibt es, die man sogar mit VR dann irgendwie füttern kann. Dann kann man irgendwie Ratten für füttern oder ähnliches. Das sind jetzt die 2, die mir gleich einfallen. Da müsste noch mehr dabei sein. Und so, also zum Beispiel diese Käfersammlung muss extrem attraktiv gewesen sein. Die wurde dann gleich 2-mal genommen im gleichen Jahr. Also da ist was dabei. Okay,
gut.
Das heißt eigentlich bloß, wir haben noch so hier. Letztendlich für die Teilnehmer, also die jetzt wirklich zum Coden kommen wollen, ist vielleicht noch interessant. Es gibt keine Zulassungsbeschränkung oder irgendeinen Anmeldezeitpunkt oder so, sondern da muss man, also wir werden wahrscheinlich so eine Woche vorher eine Anmeldung irgendwie machen, dass wir einfach wissen, wie viele kommen denn jetzt in dem Raum zusammen, aber mehr wird es nicht sein. Also die Institutionen müssen sich anmelden, da muss ja auch nochmal geguckt werden, ob die Datensätze passen, und die müssen ihre Sachen dann am 4.3. auf jeden Fall auf Coding Da Vinci hochgeladen haben. Das heißt, da kann man dann auf jeden Fall reingucken und kann schauen, was zur Verfügung steht. Und dann aber eine Woche vorher eine kurze Anmeldung, und dann kann man eigentlich am Kickoff einfach teilnehmen sozusagen. Was jetzt nicht auftauchen sollte, wäre ein geschlossenes Team, was nicht will, dass noch jemand dazukommt oder ähnliches, das ist klar. Aber das findet sich dann, glaube ich, auch der Veranstaltung selber, aber auch das muss man manchmal noch sagen. Und wir haben es letztendlich ja so offen gelassen, dass man, die Idee war ja bei den Hochschulen, dass man es vielleicht wirklich in den Lehrbetrieb auch einbauen kann ins Sommersemester. Das heißt, die Sachen müssen natürlich bis zur Preisverleihung irgendeine Form haben, die man präsentieren kann und die bewertet wird durch die Jury. Aber man kann natürlich hinterher munter weiter basteln bis zum Ende des Semesters oder wie auch immer, was man halt dann an Leistung braucht, um die entsprechenden ECTS-Punkte dann auch zu haben. Also von daher im ZDB-Umfeld, ich habe den Herrn Beneken in Rosenheim habe ich schon infiziert, der will auf jeden Fall das mit aufnehmen und mit ein paar seiner Leute kommen und der Andreas Muxel von den Nachwuchsforschungsgruppen ist auch schon mit dabei, hat gesagt, er wird mit ein paar Studierenden kommen. Von daher hoffe ich von hier an auch noch so ein bisschen auf Zuspruch. Ja.
Ich habe noch eine Frage. Also es sah jetzt so aus, als wäre das vor allem von Bayern und Baden-Württemberg. Mhm. Aber ich habe jetzt gesehen, Codi Da Vinci Leipzig gibt es auch dort.
Ja, ja.
Also ist das deutschlandweit? Oder?
Das waren die ersten zwei Events, waren bundesweit ausgeschrieben und jetzt ist es seit 2016 in den Regionen. Es gibt jetzt immer zwei Wettbewerbe pro Jahr, also immer Nord, Süd, Ost, West, immer zwei pro Jahr. Und nächstes Jahr sind wir dann die Ersten. Wer nach uns kommt, wissen wir noch nicht. Aber es ist das erste Mal in Süddeutschland jetzt nächstes Jahr. Und es heißt aber nicht, dass jemand aus Hamburg nicht teilnehmen kann. Es werden nur halt verstärkt die Sammlungen und die Institutionen dieser Region angesprochen. Aber wenn jemand aus Hamburg runterkommen will, nach München zum Coden, ist er herzlich willkommen. Und auch wenn jetzt irgendwie ein Museum aus Leipzig noch seine Sachen bereitstellen möchte für nächstes Jahr, sind da auch alle hin offen. Das ist gar kein Problem. Ja.
Also, achso, ja.
Ja, ich meine, eine Sache daran ist halt, dass München ja doch auch ein bisschen weit weg ist. Also ich meine, es ist halt gerade für uns hier aus dem Norden, es ist immer ein bisschen blöd, aber das ist wahrscheinlich gesetzt, oder? Also dass ihr sagt, ihr macht nur eine Location und die müssen...
Also sagen wir so, es gibt ja nur eine Eröffnungsveranstaltung, die müssen wir irgendwo machen. Wir haben natürlich versucht, dadurch, dass wir dann die zweite Veranstaltung in Nürnberg, dass das also nicht so eine oberbayerische Zentralismus oder was auch immer dabei rauskommt.
Nee, darum geht es auch echt nicht. Es ist einfach, Nürnberg ist halt echt viel zentraler für alle Beteiligten. Das Einzige, was man halt in München kriegt, ist, dass man halt direkt aus München natürlich hoffentlich viele Leute direkt aus der Stadt bekommt. Das ist für euch wahrscheinlich dann besser. Keine Ahnung. Aber mittelfristig oder so, auch für die nächste, dass man sich halt überlegt, ob man nicht vielleicht sogar zwei Standorte macht für den Hackathon an sich. Weil es ist halt super schwer, Leute zu überzeugen, mit nach München zu fahren, weil wir auch eh schon öfters für Veranstaltungen runterfahren müssen. Weil und dann halt ist halt jetzt noch was. Und also ich kann jetzt halt so sagen, aus meiner Erfahrung, ich organisiere echt jetzt schon seit 4 Jahren hier immer regelmäßig Fahrt nach München auch. Mhm. Also ich wäre sehr überrascht, wenn sich mehr als 3 oder 4 Leute aus Bayreuth finden würden, die da mitkommen. Also das würde ich mich, also wahrscheinlich würde sich tatsächlich einfach keiner melden. Das ist halt leider so.
Das ist schade.
Also wir haben es schon auch mal thematisiert, also ein zweites Kickoff, das wird nicht funktionieren, weil da die Gründer einfach einen Riegel vorschieben. Also die wollen schon, dass dieses Format halt erhalten bleibt. Es gibt einen Ort für einen Kickoff und meistens ist sogar dieselbe Stadt noch für die Preisverleihung. Also dass wir das schon aufgeteilt haben, haben sie schon erstmal ein bisschen komisch geguckt und gesagt, warum das jetzt sein muss, aber... Das ging dann irgendwie durch.
Ja.
Wir hatten jetzt mal überlegt, ob wir halt so irgendwie zumindest noch eine Möglichkeit finden, dass wir uns mit einem Busunternehmen oder ähnliches zusammentun, dass es halt dann irgendwie zumindest einen Bus gibt, der dann die komplett runterfährt oder so. Aber das sind alles Add-ons, wo wir noch gucken müssen, ob wir das organisiert kriegen. Das nimmt aber immer noch nicht das Zeitproblem und dass man da auch irgendwo schlafen muss in München,
genau,
ist klar. Also
das ist eigentlich das große Ding.
Da können wir halt noch gucken. Wir haben da schon mal überlegt, ob es irgendwo Möglichkeiten gibt, dass man zumindest in Jugendherbergen was blockt oder ähnliches. Wir haben es auf dem Schirm, aber so richtig lösen können wir es natürlich auch nicht.
Ja. Also das ist halt echt schwer dann an die Masse zu verkaufen, sag ich mal.
Ja. Aber könnte man das nicht so machen, wie zum Beispiel beim Global Game Jam, dass man einfach nicht vor Ort partizipieren kann, sondern auch von irgendwelchen Standorten und nur dann quasi zur Preisverleihung oder zur, quasi wenn man, dass man nicht quasi, also dass ich trotzdem einreichen kann, auch wenn ich nicht vor Ort bin.
Na sagen wir mal so, das Kickoff wird live übertragen, höchstwahrscheinlich. Also theoretisch... Müssen wir einfach mal
sagen, das sollten wir diskutieren. Ich finde, das sollten wir als Option auf jeden Fall zulassen.
Die Frage kam noch
nicht,
aber ja.
Ja, aber die Idee finde ich gar nicht schlecht. Mhm. Also das Problem leuchtet mir ein. Ja. Mit den Schlafplätzen werden wir auch noch gucken, was wir kriegen, auch dass wir das möglichst billig kriegen. Das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie viele Sponsoren kriegen wir da, also wie viel können wir davon bezahlen. Aber das ist eigentlich eine gute Idee, dass man sozusagen sagt, wir haben hier diesen Kickoff für diesen Hackathon, aber wer jetzt aus welchen Gründen auch immer nicht dabei sein kann, dass trotzdem die sagen können, wir sind ein Team, wir reichen nachher das ein.
Also ich meine, kennen Sie den Global Game Jam wahrscheinlich nicht, oder? Also
nee,
es ist ein Hackathon, das Game Jam Hackathon für Spiele, die machen das halt global und da ist es so, dass halt jede Location für sich selbst quasi einen Hackathon organisiert. Aha. Also wir kriegen auch, da ist auch Gründer müssen sich keine Sorgen machen, kein großartiges Geld dann pro Location irgendwie für die von den Gründern irgendwie drin, sondern es gibt halt einen gemeinsamen Starttermin und der wird dann halt eingehalten und dann wird halt 48 Stunden lang gemacht und dann am Ende wird alles auf eine gemeinsame Website hochgeladen und es gibt da auch einen Stream, die auch von verschiedenen Locations, wo immer durchgeschalten wird.
Also es bringt mich auf Ideen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel da festgelegt wird. Aber sozusagen, wenn sich hier vor Ort, meinetwegen in Bayreuth oder irgendwo in Franken, jemand finden würde und sagt, wir organisieren das und wir machen meinetwegen eine Live-Schaltung, warum nicht?
Wird sich machen lassen. Wir haben 4 Game Jams im Jahr, 2 im Semester. Das war jetzt mal im April, oder?
6.7. April.
Dann könnte man halt es ausschreiben und sagen, wir machen eine Live-Schaltung und dann die Coding-Zeit selber oder Entwicklungszeit einen Monat lang.
Sechs Wochen haben wir gesagt.
Ja. Und dann ist es ja eher so ein Kick-Off und danach eben nicht wie auch. Also wir haben heute diesen Game Jam auch.
Ja.
40 Stunden. Wir haben große Erfahrung mit dem Format und das wäre
dann das klingt doch cool.
Eher so eine Videoübertragung
danach
Leute nach Hause, die es interessiert.
Ich denke auch. Na gut, wir müssen jetzt mit den anderen diskutieren, aber ich glaube nicht, dass das ein Problem sein wird. Ich finde die Idee wunderbar. Für uns sozusagen von uns aus München ist dann wieder schwierig, hier was zu organisieren. Genau. Aber wenn ihr das vor Ort in die Hände nimmt, wunderbar. Also
ich meine, ich glaube, Game Jam im Januar gucken sich das ein allgemeines Spiel für die Organisation, aber es läuft da sind ja 50.000 Leute weltweit.
Und
das läuft sehr gut.
Das klingt sehr gut.
Dann muss man eigentlich nur die überbordene Infrastruktur wie eine Website, wo hochgeladen werden soll.
Ja, okay, das
muss man bieten.
Das bieten wir.
Und es ist, glaube ich, trotzdem cool, wenn man einen zentralen Ort trotzdem hat,
weil der
dann irgendwie so vorangeht und das, was dann so der Hub ist, aber wenn man dann noch so Brunch-Stellen hat, nicht. Und das machen die
Weil ich könnte mir denken, in Baden-Württemberg wird eine ähnliche Frage kommen. Ich könnte mir denken, dass die in Stuttgart jetzt auch sagen.
Ja, aber müsste man dann halt gucken. Ja. Also jetzt, klar, in Bayern haben wir ja ein paar Standorte, auch gerade durch die ZDB-Initiativen, wo ich mir das vorstellen könnte, dass die das dann auch aus dem Boden stampfen. Muss man halt, letztendlich könnte das dann machen. Das kann ich mal ansprechen. Das wäre natürlich gut. Ja, ist klar, jetzt haben sich die Augsburger und die Rosenheimer haben sich natürlich einfach gemeldet, weil die haben ja bloß eine halbe Stunde
Fahrt. Ja, klar, nee, das ist das,
wir
sagen,
wir
organisieren
eine Bustour. Also
aber die Idee finde ich sehr gut. Also müssen wir einfach bei den Gründern mal ansprechen, wie das aussieht.
Aber ich glaube nicht, dass sie uns da so sehr reinreden werden.
Also das Einzige, was halt verloren geht sozusagen, ist halt dieser direkte Austausch mit den Kulturinstitutionen. Also dass man halt nachfragen kann bei dem entsprechenden Kustoden, der jetzt da diesen Datensatz vorstellt, was ist denn jetzt das Besondere an deinen Steinen und warum sieht das jetzt so aus? Also der Kontakt fehlt halt, den kann man...
Vielleicht kann man da aber auch was über Skype hinkriegen, je nachdem wie gut die Skype-Verbindung dann funktioniert.
Aber, beziehungsweise da hat man ja auch diese 6 Wochen Sprintphase letztendlich. Man könnte natürlich auch gucken, dass man verstärkt nochmal, wenn hier Interesse ist, aus dem Bayreuther Umkreis ein paar Museen und so anhaut, dass das dann halt Sachen sind, die ihr dann einfach halt von hier aus nochmal besuchen könnt in der Sprintphase. Ja, das wäre zum Beispiel
was. Das Museum in Bayreuth ist ein gutes Museum eigentlich. Aber es gibt auch, also beim Global Game Jam wird es ja auch so gemacht, dass es die Keynote, die wird ja gemeinschaftlich für quasi alle Locations abgespielt, das ist ein Video. Also beim Game Jam ist es auch noch so, es gibt halt ein zentrales Thema, was eigentlich einfach ein Stichwort ist, worum es dann halt, worum man sich dann dreht. Und da könnte man sich vorstellen, dass es halt vielleicht 1 oder 2 Keynotes gibt, weil es in so einer Viertelstunde oder was halt einfach dieser Datensatz vorgestellt wird und einfach vielleicht irgendein Archivar sehr begeistert über diesen Datensatz redet. Das stelle ich mir schon irgendwie cool vor. Also
Ja, so geht das halt den ganzen ersten Tag letztendlich. Ja, ja. Also wenn da halt so 30 Datensätze vorgestellt werden, dann kommen da 30 Kustoden und jeder vertritt in 10 Minuten, maximal 15 Minuten seinen Datensatz sozusagen. Und das ist auch letztendlich natürlich das, springt der Funke über für diesen Datensatz oder halt auch nicht. Also da ist auch viel von der Persönlichkeit abhängig. Ah. Deswegen ist bei 30 Datensätzen auch irgendwann Schluss, weil mehr kann man sich dann auch nicht mehr anhören. Nee. Also so 30 so Pitches hintereinander, da reicht es auch irgendwann. Ja.
Wenn das Ganze aufgezeichnet wird oder so oder live gestreamt wird, dann wäre es ja kein Thema, weil dann werden da ja die Fragen gestellt und so weiter.
Ja. Also ein Teil der Fragen ist dann auf jeden Fall dabei.
Wenn man jetzt so eine spezielle Frage hat, kann man ja auch eine E-Mail an die schicken wahrscheinlich.
Mhm. Ja, das sowieso. Also,
Und Sie haben eine Webseite, wo die Ergebnisse dann unabhängig von der Preisverleihung veröffentlicht werden.
Werden dann auf der Coding
ausgestellt, dass man
also auf der Coding das ist jetzt die Coding
Da Vinci Webseite, oder?
Da werden dann alle Ergebnisse ausgestellt. Also auch das
einfach wo ist denn der? Suchen nach Chrome in meinem Such Windows Taste jetzt einfach Chrome eingeben oder ganz oben.
Da ist er.
Ich habe das nicht mehr auf dem Desktop, das ist besser.
Okay, gut. G-Süd. So, also letztendlich so, das ist jetzt, das Gelb ist natürlich unseres, hier ist die Timeline auch noch drin, aber man hat jetzt hier alle Events letztendlich, kann hier sich auch die einzelnen Veranstaltungen anschauen, auch ins Archiv gehen und man hat hier oben sämtliche Daten, die irgendwo mal zur Verfügung gestellt wurden, hier mit Datenauswahl, mit den Lizenzen nach Jahren sortiert und man hat auch hier letztendlich alle Projekte, kann man sich nochmal anschauen. Also da ist letztendlich auch das raus, was ich vorhin vorgestellt habe. Ich habe mir jetzt einfach aus den ganzen Jahren, hier ist dieser Twitcher-Wecker von 2014, das angeguckt. Also letztendlich ist da dann alles drin. Es sind auch noch ein paar Demo-Videos drin und da kommen dann also die Projekte auch alle rein letztendlich. Unter 2019 werden dann hier alles drin, was entwickelt wird.
Genau das gleiche, aber nicht wieder Global Game Jam in dem Sinne.
Ja, super, aber die Idee ist gut, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Weil das würde nämlich diese ganze Diskussion über irgendwelche Busse oder ähnliches, die auch nicht ganz unkompliziert sind, nämlich rausnehmen. Das ist eine viel bessere Lösung. Und gerade das ZDB bietet sich da ja eigentlich an, um die Infrastruktur zu bieten.
Ja.
Ich werde mal mit dem Herrn Sayi, der am Schreibtisch gegenüber sitzt, reden, dass wir das irgendwie auf die Beine stellen. Na super. Allein dafür hat sich der Weg hierher doch gelohnt.
Ich meine, ja, wir hatten selber diese Standortdiskussion auch. Wir haben gesagt, es soll auf jeden Fall nicht nur München sein. Mhm. Das ist dieser Kickoff in München, erstmal zu sagen, wer meldet sich oder welche Institution ist bereit, auch sozusagen das Geld zu investieren, um das für laut zu machen. Und die von der Stadtbibliothek waren halt relativ spontan bereit und haben gesagt, hier, das können wir bei uns machen. So hatte sich das so ein bisschen ergeben. Ja.
Die Stadtbibliothek hier ist auch sehr digitalfreundlich und spielfreundlich.
Ah, okay, cool.
Das könnte man ja dann erleben,
das wäre schon, das wäre cool. Ja.
Game Jam im RW21 wäre echt mal nice eigentlich, oder? Bitte? Game Jam im RW21? Also.
Ja, aber Rechner, Räume, das ist nicht so trivial.
Haben die keine Rechner?
Also nicht in dem Ausmaß, wenn die da andere waren.
Ja, gut.
Wenn da 50 Leute mal spontan kommen, dann sind die noch. Also, wahrscheinlich bei uns einfach. Aber es ist ja auch kein Game Jam, also 6 Wochen Kohle wäre nicht ein Jam, sondern es ist halt so ein Mini-Projekt.
Ja, ein Mini-Projekt, ja.
Ja, super. Nee, also dann bitte alle Kontakte, die wir brauchen könnten oder so an Sammlungen, bitte einfach mal an die eben genannte E-Mail-Adresse schicken, weil dann cdvsüd@zdb.
Punkt Süd.
Nee, nichts, einfach weiter.
CDV Süd in einem Wort.
Ja, mit OE. Ja. @zd-b, das übliche, .de. Also das heißt, erstmal kommen die Mails bei mir an, ich mache dann den Verteiler letztendlich.
Wo schreibst du?
Super. Perfekt.
Gut, also wir haben sonst gar nicht mehr zu bieten für heute.
Nee.
Also vielen Dank fürs Kommen und wenn ihr jetzt ein bisschen weiter tragt, wären wir euch dankbar. Und
ja, und vielen Dank für die Anregung und wenn wir das hinkriegen, dass wir hier noch einen zweiten Standort machen oder dann halt an mehreren Monatsfesten in Münster wohnen, fände ich super.